Ja, wir haben den Bruder Vogele aus der Versammlung Strausberg eingeladen mit dem Thema Eine loyale Versammlung unter der Führung Christi. Wir sind schon auf seine Worte gespannt.
Im Westen der Vereinigten Staaten gibt es einen Geysir, der jede Stunde einmal tätig wird. Das geschieht mit einer solchen Regelmäßigkeit, dass ihm die Menschen irgendwann den Namen Old Faithful gegeben haben. Das heißt, der alte Getreue. Auch in der Bibel werden Dinge als treu bezeichnet, obwohl sie unbelebt sind. Zum Beispiel heißt es im Psalm 89, Vers 37, dass der Mond ein treuer Zeuge in den Wolkenhimmeln ist. Überlege kurz, wäre es passend zu sagen, der Mond sei ein loyaler Zeuge in den Wolkenhimmeln? Wäre es passend, diesen Geist hier als einen Loyalen zu bezeichnen? Eigentlich nicht. Ne? Da beißt sich etwas. Loyalität drückt mehr aus als Treue. Diese beiden Begriffe unterscheiden sich voneinander. Denn Loyalität hat etwas mit Zuneigung zu tun, mit Liebe zu tun. In einem Wachturm hieß es einmal: Treue, Ehrerbietung, Liebe, Verpflichtung, Ergebenheit und Untertanentreue, das sind alles nur verschiedene Facetten der Loyalität. Mit Loyalität verbindet man Hingabe und nicht nur Treue. Unser Nachschlagewerk Einsichten über die Heiligen Schriften sagt, Loyalität ist Güte oder Freundlichkeit, die liebevoll an etwas festhält, bis der damit verbundene Zweck erfüllt ist. Also Loyalität hat etwas mit sittlichen Eigenschaften zu tun, mit Gefühlen, mit Zuneigung, mit Liebe. Und deshalb kann man sagen, dass Loyalität eine wirklich hochkarätige Eigenschaft ist, die von Jehova sehr geschätzt wird. Und ich bitte dich, deine Bibel mit mir aufzuschlagen in Psalm 18, Vers 25. Dort sehen wir, wie Jehova diese Eigenschaft ansieht. Psalm 18, Vers 25. Wir haben hier die Zusicherung: Mit einem loyal Gesinnten, oder die Fußnote sagt jemand von liebender Güte, wirst du, Jehova, loyal handeln. Mit dem untadeligen, kräftigen Mann wirst du untadelig verfahren. Jehova schätzt diese Eigenschaft der Loyalität so sehr, dass wir uns darauf verlassen können, dass er diese Eigenschaft an Menschen erkennt und mit solchen Menschen ebenfalls loyal handelt. Deswegen ist für uns wichtig, herauszufinden, was bedeutet diese Eigenschaft Loyalität für dich und für mich ganz persönlich? In welchen Bereichen können und sollten wir uns als loyal erweisen? Wie können wir diese Eigenschaft an den Tag legen? Und wir haben schon gemerkt in der Einleitung, es ist gar nicht so ganz einfach, diesen Begriff Loyalität so ganz genau zu definieren. Es gibt offensichtlich verschiedene Bereiche, verschiedene Lebenssituationen, wo man Loyalität an den Tag legen kann. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber mir geht es immer so, wenn man so einen Begriff hat, wie jetzt zum Beispiel diese Eigenschaft, wo man nicht so messerscharf mit zwei, drei Begriffen die genaue Erklärung erfassen kann, dann geht mir das immer so, dass wenn man biblische Beispiele hat, dann kann man das besser nachvollziehen. Wenn man Beispiele hat von Menschen aus alter Zeit, die diese Eigenschaft in unterschiedlichen Lebenssituationen an den Tag gelegt haben, dann fällt uns das leichter, uns in diese Situation hineinzuversetzen und zu überlegen, wie hätten wir denn gehandelt? Und das möchten wir so in den nächsten paar Minuten mal machen. Wir wollen einfach aus der biblischen Geschichte ein paar Namen hören und gegenüberstellen, was ist in dieser einzelnen Situation Loyalität und was nicht. Also Loyalität und Illoyalität. Und wir wollen der Reihe nach immer zwei Personen kennenlernen, die zur selben Zeit lebten und auch völlig unterschiedlich gehandelt haben. Das erste Beispiel handelt von zwei Brüdern, Zwillingsbrüder, Jakob und Esau. Als Abraham im Jahr 1843 vor unserer Zeitrechnung starb, waren seine Enkel, Jakob und Esau, 15 Jahre alt. Wir können uns gut vorstellen, dass der Opa Abraham mit seinen Enkeln über die Verheißung gesprochen hat, die Jehova ihm gegeben hat, dass also durch seinen Nachkommen, durch seinen Samen letztendlich Segen auf der Erde sein würde. Mit 15 Jahren hatten die auch schon so viel Verständnis, dass der Abraham ihnen das mit Sicherheit erzählt hat. Und ihr Vater, der Isaak, hat ja diese Verheißung bestätigt bekommen. Auch ihr Vater wird die beiden Söhne diesbezüglich belehrt haben. Jakob wusste, dass es ein großes Vorrecht sein müsste, an der Erfüllung dieser biblischen Verheißung einen Anteil zu haben. Und obwohl Esau der Erstgeborene war und somit der rechtliche Erbe Isaaks, wurde doch Jakob ein Vorfahre Jesu Christi. Wir wissen den Grund, wir kennen die Geschichte. Esau verachtete sein Erstgeburtsrecht und verkaufte es gegen einen Teller roter Linsensuppe. Die Befriedigung in dieser Situation, die Befriedigung seiner fleischlichen Begierden, war ihm offensichtlich wichtiger als heilige Dinge. Er nahm weder Gottes Verheißung noch sein Verhältnis zu ihm ernst genug. Er war nicht geistig gesinnt. Jakob dagegen war ein loyaler Mann. Er schätzte heilige Dinge sehr. Außerdem wird Jakob in der Bibel als ein Mann ohne Tadel bezeichnet, weil er einen Lebenswandel und eine Einstellung hatte, die Jehova offenbar schätzte. Wir lassen dieses Beispiel jetzt einfach so im Raum stehen und werden später nochmal darauf Bezug nehmen, was wir für uns daraus lernen können. Ein zweites Beispiel. Wieder zwei Männer, die in derselben Zeit der Geschichte lebten und auch völlig unterschiedlich handelten. Moses und Korah. Korah war ein kehatitischer Levit, ein Cousin von Moses und von Aaron. Offenbar war dieser Korah jahrzehntelang Jehova treu und loyal. Er hat miterlebt, wie das Volk aus Ägypten herausgeführt wurde. Er hat miterlebt, wie das Volk durch das Rote Meer zog. Er hat auch miterlebt, wie das Volk, und war offensichtlich auch daran beteiligt, wie das Volk am Berg Sinai dieses goldene Kalb machte. Aber als es dann darauf ankam, Loyalität gegenüber Jehova zu bekunden, muss Korah auf der richtigen Seite gestanden haben, weil das Strafurteil, das Jehova da im Anschluss vollzog, hat der Korah überlebt. Also muss er danach, obwohl dieses Fehlers, auf der richtigen Seite loyal auf Jehovas Seite gestanden haben. Aber das war nicht immer so, wie wir wissen. Denn der Korah wurde zu einem Rädelsführer eines Aufstandes gegen Moses und Aaron. Die Rubeniter Datan, Obiram und On schlossen sich diesem Aufstand an, mit ihnen 250 Vorsteher. Was war passiert in der Einstellung und in dem Denken Korahs? Korah wurde neidisch auf die Stellung, die Jehova dem Moses und dem Aaron verliehen hatte. Er war auf seine eigene Ehre bedacht. Und es kostete ihm und den 250 Männern, die sich ihm angeschlossen hatten, das Leben. Moses dagegen war ein loyaler Mann, ein demütiger Mann. Er hatte tiefen Respekt vor Gottes Wort und auch seiner Autorität. In 4. Mose Kapitel 12, Vers 3 lesen wir über ihn. Und der Mann Moses war bei weitem der sanftmütigste, oder die Fußnote sagt, der mildestgesinnte, der sanftmütigste aller Menschen, die es auf der Erdoberfläche, auf der Oberfläche des Erdbodens gab. Er war ein sanftmütiger, ein mildgesinnter, ein demütiger Mann. Obwohl er in der Weisheit der Ägypter erzogen wurde, hatte er sich nichts auf seine Person eingebildet. Er hat keine übertrieben hohe Meinung von sich gehabt. Als treuer Prophet schattete er Jesus vor. Ein drittes und letztes Beispiel, um nochmal den Unterschied in einer anderen Situation zu erkennen. Wieder zwei Männer, dieselbe Zeit, unterschiedliche Reaktionen und Handlungsweisen. Der eine Mann hieß Pinehas und der andere Bileam. Es war im Jahr 1473 vor unserer Zeitrechnung, als die Israeliten in der Ebene Moabs lagerten. Der mesopotamische Prophet Bileam, der hatte dem Balak, dem König von Moab, ein Versprechen abgegeben, dass er etwas unternehmen würde, um die Israeliten zu Fall zu bringen. Jehova hat diese Sache vereitelt. Er hat diese Flüche, die der Bileam ausgesprochen hat, in einen Segen umgewandelt. Deswegen hat der Bileam eine neue Taktik sich ausgedacht, wie man dem Volk bleibenden Schaden zufügen kann. Was war seine Taktik? Er dachte sich, wenn man die Israeliten zu Unmoral mit den Moabiterinnen verleiten könnte und zu Götzendienst, das würde das Volk schwächen und es zurückdrängen. Und das hätte fast funktioniert, ne? Aufgrund dessen ließen sich viele aus Gottes Volk mit Midianiterinnen zu Unmoral ein. 24.000 Mann wurden wegen einer schlagartigen Plage, die darauf folgte, zu Tode gebracht. Was war der Beweggrund, warum Bileam diese niederträchtige Tat begangen hat? Der hatte den Lohn im Sinn, den der Balak ihm versprochen hat. Aber zur selben Zeit lebte und diente im Lager der Israeliten ein Priester namens Pinehas. Pinehas eiferte für die reine Anbetung und duldete keine Rivalität Gott gegenüber. Unter diesen Umständen konnte Pinehas seine Loyalität auf einzigartige Weise unter Beweis stellen. Was war passiert? Simri, ein Vorsteher, brachte vor den Augen aller eine junge Midianiterin namens Kosbi ins Lager der Israeliten, um dort mit ihr Unmoral zu vollziehen. Und Pinehas schritt mutig zur Tat. Er wollte das Lager Jehovas rein erhalten und hat eine loyale Handlung begangen. Er hat diese beiden in ihrem Zelt hingerichtet. Wie bewertete Jehova diese mutige Tat von Pinehas? In Psalm 106 können wir Folgendes lesen. Psalm 106, Vers 30 und 31. Psalm 106, Vers 30 und 31. Als Pinehas aufstand und ins Mittel trat, da wurde der schlagartigen Plage Einhalt geboten. Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, für Generation um Generation, bis auf unabsehbare Zeit. Jehova hat diese loyale Tat gesehen und auch entsprechend gesegnet. Ja, wenn wir also nochmal kurz diese drei genannten Beispiele überdenken, dann können wir mit Loyalität Folgendes in Verbindung bringen. Jakob war ein loyaler Mann, weil er Wertschätzung für heilige Dinge hatte. Moses war ein loyaler Mann, weil er sehr demütig war. Pinehas war ein loyaler Mann, weil er für die reine Anbetung eiferte und keine Rivalität Gott gegenüber duldete. So, jetzt nochmal zu unserem Thema, eine loyale Versammlung unter der Führung Christi. Wie können wir also jetzt Loyalität als Glieder der Versammlung Christi unter seiner Führung zum Ausdruck bringen? Nun, zunächst müssen wir anerkennen, dass es eine theokratische Ordnung gibt, dass es ein Ordnungsprinzip gibt, das Jehova für die Christenversammlung hier auf der Erde sich erdacht hat. Diesen grundsätzlichen Gedanken finden wir in 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3. Den Gedanken durch die Leitung, durch ein Haupt, dieses Ordnungsprinzip Jehovas. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will indes, dass ihr wisst, dass das Haupt jedes Mannes der Christus ist. Das Haupt einer Frau aber ist der Mann, das Haupt des Christus aber ist Gott. Das ist dieses Ordnungsprinzip, das Jehova vorgesehen hat. Und das müssen wir verstehen und respektieren. Christus ist das Haupt der Christenversammlung und er verdient loyale Unterstützung. Es gibt ein Bild in der Offenbarung, und zwar in Offenbarung 1, Vers 16 bis 20, wo Christus in seiner himmlischen Stellung sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Und er selbst sagt, die sieben Sterne bedeuten die Engel der sieben Versammlungen. Wir verstehen das so, dass damit in erweitertem Sinne nicht nur Geistgesalbte, Älteste gemeint sind, sondern dass Christus durch die Ältestenschaften die Versammlungen auf der ganzen Welt anleitet. Wer also mit der Christenversammlung verbunden ist, muss auch gegenüber Gottes Organisation Loyalität an den Tag legen. Und als weitere Begründung dieses Gedankens sollten wir Matthäus Kapitel 24 aufschlagen. Auch das hat mit diesem Ordnungsprinzip zu tun, wie Christus heute die Christenversammlung leitet. Matthäus 24, ab dem Vers 45. Da wird die Frage gestellt, wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Sklave, den sein Herr über seine Hausknechte gesetzt hat, um ihnen ihre Speise zur rechten Zeit zu geben? Glücklich ist jener Sklave, wenn ihn sein Herr bei der Ankunft so tun findet. Wahrlich, ich sage euch, er hat ihn über seine ganze Habe gesetzt. Wir wissen, dieser treue und verständige Sklave ist eine kollektive Person, bestehend aus geistgesalbten Christen, die zu irgendeiner Zeit als Gruppe zusammenwirkten und tätig waren. So führt Christus heute die Christenversammlung. Und als loyale Glieder der Versammlung müssen wir dieses Leitungsprinzip verstehen und anerkennen. Nun nochmal zurück zu den Beispielen aus alter Zeit. Was können wir aus diesen Beispielen lernen, um unsere Loyalität zu beweisen? Nochmal der Gedanke von Jakob, sagten wir, er war loyal, weil er heilige Dinge schätzte. Jakob wusste, dass es ein großes Vorrecht sein würde, an der Verheißung, an der Erfüllung göttlicher Verheißungen einen Anteil zu haben. Was können wir daraus lernen? Auch wir können heute an der Erfüllung göttlicher Verheißungen einen Anteil haben. Wenn wir an Matthäus 24, Vers 14 denken, dass die gute Botschaft auf der ganzen Erde gepredigt werden wird, bevor das Ende kommt, dann ist es nicht nur ein Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, sondern auch eine Verheißung. Und wir können einen Anteil daran haben, diese Verheißung zu erfüllen, dadurch, dass wir uns eifrig daran beteiligen, diese gute Botschaft bekannt zu machen. Wie sieht es mit unserer Wertschätzung für heilige Dinge aus, die Jakob an den Tag legte? Was würdest du denn heute als etwas Heiliges betrachten? Was sind denn in deinen Augen heilige Dinge? Nun, auf alle Fälle ist die Bibel ein heiliges Buch, die heilige Schrift, die Jehova uns gegeben hat. Wie können wir Wertschätzung dafür zum Ausdruck bringen? Naja, man könnte sich fragen, ist es eine Pflichtübung, in der Bibel zu lesen? Oder bereitet es uns wirklich Freude? Sind wir Menschen, die gern die Bibel zur Hand nehmen und voller Wertschätzung darin lesen? Je regelmäßiger, desto besser. So könnten wir Wertschätzung für heilige Dinge zum Ausdruck bringen. Noch ein Beispiel. Man spricht auch vom heiligen Bund der Ehe. In der Welt ist es nichts Heiliges mehr. Da wird diese heilige Einrichtung mit Füßen getreten. Aber wenn wir Wertschätzung für heilige Dinge haben, dann sollten wir, wenn wir in dem Stand sind, verheiratet zu sein, alles daran setzen, diese Einrichtung der Ehe wirklich als heilig zu betrachten. Das ist ein Ausdruck unserer Loyalität Jehova gegenüber. Was sagten wir über Moses? Von Moses hatten wir gesagt, er war sehr demütig. Obwohl Moses in der Weisheit der Ägypter unterwiesen wurde, hatte er doch keine übertrieben hohe Meinung von sich. Jehova liebt auch heute noch demütige Menschen wie Moses. Schlag bitte mit mir in deiner Bibel Römer Kapitel 12, Vers 3 auf. Römer Kapitel 12. Vers 3. Denn durch die unverdiente Güte, die mir verliehen worden ist, sage ich jedem, der sich unter euch befindet, nicht höher von sich zu denken, als zu denken nötig ist, sondern so zu denken, dass er gesunden Sinnes sei, jeder, wie Gott ihm ein Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das war das Problem des Koras. Er hat zu hoch von sich gedacht. Er hat keinen gesunden Sinn in dieser Angelegenheit gehabt. Korah wurde neidisch auf die Stellung, die Moses und Aaron von Jehova verliehen wurde. Er hat zu sehr auf seine eigene Stellung gedacht. Ich denke, dieser Bericht ist eine ernste Warnung für uns, weil offensichtlich der Hang zum Neid uns unvollkommenen Menschen vielleicht so ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist. Und manchmal sogar vor der Christenversammlung dieser Hang nicht Halt macht. Loyale Diener innerhalb der Versammlung hüten sich davor, abfällig oder geringschätzig von Jehovas Organisation zu sprechen. Natürlich, die Brüder, die Verantwortung tragen, vielleicht die Ältesten in einer Versammlung, wir alle sind unvollkommen und machen Fehler. Der Moses war auch unvollkommen, hat auch Fehler gemacht. Aber was sollten wir über solche Personen denken? Wir lesen bitte Hebräer 13, Vers 17. Hebräer 13, Vers 17, gehorcht denen, die unter euch die Führung übernehmen und seid unterwürfig, denn sie wachen beständig über eure Seelen als solche, die rechtschaffen, die Rechenschaft ablegen werden, damit sie dies mit Freude und nicht mit Seufzen tun mögen, denn das wäre euch zum Schaden. Also solche Begriffe wie gehorchen und unterwürfig sein, das hört man in der heutigen modernen, diskutierfreudigen Welt gar nicht gerne. Aber es ist offensichtlich ein Zeichen von Loyalität, dass wir innerhalb der Christenversammlung so mit Brüdern zusammenarbeiten. Es wäre negativ und schädlich, Fehler von unvollkommenen Menschen so in den Vordergrund zu rücken. Natürlich, über manche Sachen muss geredet werden. Wenn jemand einen Fehler macht, muss er dafür auch konsequent gerade stehen, das ist klar. Aber über jemanden zu schwatzen, über jemanden negativ zu reden, die Ältestenschaft so untergraben durch abfälliges Gerede, das könnte dazu führen, zu einer Situation, wie sie auch der Kora angezettelt hat. Das könnte sogar der Beginn von Abtrünnigkeit sein. Von sowas wollen wir uns unbedingt fernhalten und hüten, weil wir gern Loyalität an den Tag legen. Loyale Christen offenbaren auch einen Geist wie Pinehas, der für die reine Anbetung eiferte und keine Rivalität Gott gegenüber duldete. Wie kann man das machen? Nun dadurch, dass wir mutig für Jehovas Sittenmaßstäbe eintreten und kompromisslos für die Reinheit der Versammlung kämpfen. Wo fangen wir da an? Natürlich bei uns selbst. Es ist ein Ausdruck unserer Loyalität, Jehova und der Christenversammlung gegenüber, die moralischen Maßstäbe hochzuhalten. Und wenn Fehler geschehen, dann ist es auch ein Zeichen von Loyalität, sie so zu behandeln, wie Jehova es in seinem Wort vorgesehen hat. Vielleicht denken wir an Jakobus 5, Vers 14 und 15. Wenn jemand krank ist, dann sollte er die älteren Männer der Versammlung rufen. Das ist die Vorkehrung Jehovas, dass auf diesem Weg Dinge mit Jehova wieder ins Reine und in Ordnung gebracht werden. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir uns als loyale Glieder der Christenversammlung erweisen können. Welchen Lohn ernten wir denn, wenn wir uns bemühen, gegenüber Christus, dem Haupt der Christenversammlung, loyal zu sein? Also ein sehr großer Lohn, den erleben wir jedes Mal, wenn wir hier sein dürfen. Psalm 133, Vers 1 sagt, wie gut und wie lieblich es ist, wenn Brüder in Einheit zusammenwohnen. So etwas wie die Einheit unter Gottes Volk gibt es auf der ganzen Welt kein zweites Mal. Die Welt ist entzweit und verhasst, aber da gibt es keine Einheit, keine Bruderschaft, so wie wir das kennen. Und warum gibt es das bei uns? Weil Jehova seinen Segen auf seinem Volk ruhen lässt, weil sich jeder Einzelne bemüht, in den Punkten, die wir hier besprochen haben, ihm gegenüber und der Versammlung gegenüber loyal zu sein. Deswegen segnet Jehova Loyalität mit einer wunderbaren Einheit, von der wir ein Teil sein dürfen. Die loyale Christenversammlung bildet einen starken Gegensatz zu der entzweiten Menschenwelt, die voller Illoyalität ist. Wir erkennen heute den treuen und verständigen Sklaven in seiner Stellung an, in den ihn Christus eingesetzt hat, und arbeiten gern mit ihm zusammen, ein Ausdruck unserer Loyalität. Und das möchten wir auch weiterhin tun. Wir möchten weiterhin eng mit der Christenversammlung verbunden bleiben. Jeder von uns möchte darauf achten, Respekt voreinander zu haben, in Loyalität die Versammlung zu unterstützen. Wie war das nochmal? Wie hatten wir einleitend in Psalm 18, Vers 25 gelesen? Wie reagiert Jehova auf unsere Bemühungen diesbezüglich? Dort hieß es, mit einem loyal Gesinnten wirst du, Jehova, loyal handeln. Und das wünschen wir uns alle, einem jeden von uns, dass Jehova auch mit uns loyal handelt.
Hab vielen Dank, Bruder Vogele, für deine Ausführung, dass du uns den Begriff der Loyalität näher gebracht hast und was das auch letztendlich für uns bedeutet. Und nächste Woche haben wir einen ganz besonderen Vortrag, da ist nämlich die Dienstwoche. Unser neuer Kreisaufseher wird hier von dieser Stelle dann reden. Und er hat ein Thema, das der treu und verständige Sklave ausrufen lässt. Es ist nämlich eine Einladung. Schließe dich Gottes glücklichem Volk an. Und es sind alle eingeladen, auch nächste Woche zu dieser Uhrzeit dann hier zu sein. Jetzt wollen wir den Bruder Witt auf die Bühne bitten, der uns durchs Wachstumsstudium leiten wird.